Mit seinem Buch Elemente der Psychophysik hat Gustav Theodor Fechner Wissenschaftsgeschichte geschrieben. Es war der erste Versuch, psychologische Phänomene mit naturwissenschaftlichen Methoden zu erforschen.
Die Idee der Psychophysik, die besagt, dass wir Empfindungen, Emotionen, Wünsche in Verbindung setzen können mit physikalisch-chemischen Gegebenheiten. Diese zwei Seiten einer Medaille von mentalen und physikalisch-chemischen Gegebenheiten, die sind dort so präzise gefasst worden, dass wir das heute noch verwenden.
Sagt der Neuropsychologe Thomas Jakobsen, Professor an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Das bekannteste Beispiel für Fechners Forschungen ist eine wichtige Erkenntnis in der Wahrnehmungspsychologie, das sogenannte Weber-Fechner-Gesetz. Die Ausgangsfrage war, wie stark müssen sich Sinnesreize unterscheiden, damit wir sie wahrnehmen? Ab welcher Schwelle empfinden wir einen Ton als lauter als einen anderen? Wie viel heller muss ein Stern gegenüber einem anderen leuchten, damit wir einen Unterschied wahrnehmen? Die Antwort von Fechner und seinem Lehrer Ernst Heinrich Weber war, diese Wahrnehmungsschwellen sind relativ gesehen konstant. Beispiel, wer spürt, dass eine Münze von 10 Gramm leichter ist als eine von 11 Gramm, kann auch zwei Gewichte von 100 und 110 Gramm auseinanderhalten. Bei einem 10-mal so starken Reiz muss also auch der Unterschied 10-mal so groß sein. Dies führte Fechner zu einer weiteren Erkenntnis. Die gefühlte Reizstärke wächst nicht so stark wie die physikalische. Mathematisch gesprochen ist es eine Logarithmusfunktion, klingt kompliziert, lässt sich aber an einem schönen Beispiel aus der Musik verdeutlichen. Das sind Oktaven. Für das menschliche Ohr scheint der Schritt von einem zum nächsten Ton immer gleich groß. Physikalisch dagegen stimmt das nicht, denn mit jedem Oktavschritt verdoppelt sich die Tonfrequenz von 110 Hertz auf 220, auf 440, auf 880. Die Frequenz wächst also mit jedem Schritt exponentiell. Und so ist es, dem Weber-Fechner-Gesetz zufolge, auch bei anderen Empfindungen, ob es um die Lautstärke von Tönen geht, die Salzigkeit von Suppen, die Helligkeit von Sternen oder ein Druck auf der Haut. Jeweils einer Stufe auf der gefühlten Reizintensitätsskala entspricht in der physikalischen Wirklichkeit ein exponentielles Wachstum. Dieses Weber-Fechner-Gesetz ist bis heute anerkannt, auch wenn inzwischen klar ist, dass es nicht immer und überall gilt. Gustav Theodor Fechner wird 1801 in der Niederlausitz geboren. Er muss sehr begabt gewesen sein. Mit 16 schon fängt er in Leipzig ein Medizinstudium an, fühlt sich aber letztlich nicht zum Arzt berufen, sondern verlagert seinen Schwerpunkt in die Physik. Mit 34 wird er Direktor des Physikalischen Instituts der Universität Leipzig. Er forscht über Optik und den Galvanismus, also wie Muskeln auf elektrische Reize reagieren. Unter den Experimenten leidet allerdings seine Gesundheit. Er sieht immer schlechter und verlagert seine Tätigkeit aufs Denken. Er schreibt zunächst sein Buch über die Psychophysik und dann widmet er sich nochmal einem neuen Forschungsgebiet, der Schönheit.
Die Idee, dass man durch Messen dem Schönen näher kommen kann, auch zu einer Theorie des Schönen kommen kann, diesen Ansatz verfolgen wir nach wie vor.
1876 erscheint Fechners zweites grundlegende Werk mit dem Titel Vorschule der Ästhetik. Es war eine Provokation. Bis dahin galt Ästhetik als eine im wahrsten Sinne schön geistige Angelegenheit, über die sich gelehrte Literaten und Philosophen ausließen und allerlei Theorien über das Wesen des Schönen formulierten. Theorien, die sich aber kaum wissenschaftlich überprüfen ließen und die das Schöne oft nur auf die Kunst beschränkten. Es war eine, wie Fechner es nannte, Ästhetik von oben. Ihr setzte er eine Ästhetik von unten entgegen.
Der hat gesagt, bislang wird Ästhetik von Philosophen und Kunstkritikern immer nur von oben gemacht. Also die schreiben den anderen vor, was sie jetzt als gut und schlecht, schön und hässlich zu empfinden haben.
Sagt die Musikwissenschaftlerin Melanie Wald-Fuhrmann.
Und Fechner meinte, es wäre doch aber spannend, auch mal von unten zu gucken, was findet denn eine Mehrheit, was finden Menschen wirklich schön?
Genau das, worum es Wald-Fuhrmann auch am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt geht. Ebenso wie Thomas Jakobsen in Hamburg. Beide sehen sich in der Tradition Fechners.
Er hat die Empfindungen, die Antworten, die Selbstberichte von Probandinnen und Probanden verwendet auf relativ einfache Strukturen, geometrische Figuren und so weiter. Aber auch die Reaktionen auf größere Kunstwerke wie beispielsweise einen Brunnen oder so etwas. Und das machen wir heute ganz genauso.
Fechner kam zu dem Ergebnis, dass es zwei Schönheitsfaktoren gibt. Den einen nannte er das Formalprinzip. Ein schönes Objekt zeichne sich aus durch Klarheit und innere Einheit. Darüber hinaus spielt beim ästhetischen Erleben aber auch eine Rolle, was wir mit einem Objekt verbinden, was es bedeutet oder symbolisiert. Das nannte Fechner das Assoziationsprinzip. Heute sieht man das zwar etwas differenzierter, aber die Einsicht, dass es verschiedene Arten von Schönheit gibt, die auch erklären können, warum Menschen unterschiedliche Dinge schön finden, die hat heute noch Bestand. Fechner war es übrigens auch, der schon früh mit einem Mythos aufräumte, dem berühmten goldenen Schnitt. Das ist eine Proportion, die sich bei Künstlern von der Antike bis in die Neuzeit großer Beliebtheit erfreute und die man in vielen klassischen Skulpturen und Gemälden finden kann. Bis heute hält sich das Gerücht, dass der Mensch von Natur aus für diese Proportion eine besondere Vorliebe hätte, doch dafür gibt es keinen Beweis. Auch das hat schon Gustav Theodor Fechner anhand eigener Experimente festgestellt. Zitat: Hiernach kann ich nicht umhin, den ästhetischen Wert des goldenen Schnittes überschätzt zu finden.